D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und da geht's heute Abend um Spione, Agenten und unsere Geheimdienste. Wollten wir nicht alle schon mal Agent werden, mit einem schnellen Auto die Küstenstraße runterdonnern wie James Bond, nur mal kurz die Welt retten wie Jason Bourne oder als einziger ganz geheime Informationen kennen? Ich geb's zu, als Mann ist man da vielleicht ein bisschen befangener. Aber wie spannend ist die Arbeit beim Geheimdienst eigentlich? Wirklich böse und faszinierend oder doch eher langweiliges Aktenschieben, was da angesagt? Seit heute wissen wir, könnte in Zukunft nicht mehr ganz so spannend sein. Ne? Unser Bundesnachrichtendienst, der BND, soll in Zukunft unter parlamentarischer Kontrolle stehen. Sprich, die Überwachung, das Abhören im Ausland wird bald noch strenger gesetzlich geregelt, als sie jetzt schon ist. Wir wollen heute wissen, was ändert sich jetzt dadurch? Wir wollen wissen, was macht eigentlich, was machen die deutschen Geheimdienste? Und wir wollen wissen, wie spannend ist dieser Job wirklich? Antworten bekommt ihr in dieser Redaktionskonferenz. Geheimdienst, Hosen runter. Mein Name ist Thilo Jahn.
D-Radio Wissen.
Wer gerne zuhört, der könnte seinen Traumberuf ja beim Geheimdienst finden. Wieso nicht? Davon gibt's drei in Deutschland. Den Verfassungsschutz, den militärischen Abschirmdienst haben wir da und den Bundesnachrichtendienst. Aufgabe des Bundesnachrichtendienst ist es ja, Daten im Ausland zu sammeln, abhören und alles für die Bundesregierung dann schön fein aufzuarbeiten. Am besten natürlich vor terroristischen Anschlägen zu warnen, das gehört ja auch zu den Aufgaben. Aber nicht immer in der Vergangenheit, da hat der BND dabei so eine richtig schöne, gute Figur gemacht. Wir erinnern uns die NSA-Affäre. Da müssen die Politiker nochmal drüber sprechen. Das machen sie auch aktuell. Wie man die Abhörpraktiken denn jetzt gesetzlich regeln kann. Auf dem Tisch liegen Forderungen, wonach Überwachung von Ausländern durch den Bundestag angeordnet werden müssen oder zumindest nachträglich kontrolliert werden müssen. Dazu soll die Überwachung von Bürgern europäischer Nachbarstaaten nur dann erlaubt sein, Achtung, wenn die Person des Terrorismus, des Waffenhandels oder der organisierten Schleusung verdächtigt wird. So sieht's aus. Politische und wirtschaftliche Spionage in Europa wäre dem BND damit untersagt. Soweit sind die Pläne. Ob die allerdings sinnvoll sind, das müssen wir an dieser Stelle mal klären. Das machen wir mit Holger Schmidt. Er ist ARD-Geheimdienst- und Terrorismusexperte. Grüß dich, Holger.
Hallo.
Welche Konsequenzen, sag mal, hätten denn diese Maßnahmen für die Arbeit des BNDs?
Ja, einiges, was man im Augenblick macht, würde deutlich komplizierter, ginge vielleicht überhaupt nicht mehr. Es käme sehr darauf an, wie man das alles eigentlich konkret regeln will. Denn das, was du eben beschrieben hast, das klingt natürlich so erstmal ganz gut. Aber wenn man sich dann anguckt, in welcher Dimension Telekommunikationsüberwachung oder Internetüberwachung oder überhaupt Auswertung im Bereich des Bundesnachrichtendienstes läuft, dann wird man schnell feststellen, dass es da ja um wirklich unfassbare Aufgaben geht. Der Bundesnachrichtendienst soll die Bundesregierung über das Ausland aufklären. Man soll sagen, in jedem beliebig denkbaren Land, was ist da los? Gibt es eine Terrorismusgefahr? Das hast du vorhin beschrieben. Natürlich, aber auch ganz viel profanere Dinge. Wie ist eigentlich die politische Lage in einem Land? Wird es irgendwie Rohstoffdiskussionen mit dem Land geben? Das sind ganz vielfältige Aufgaben, das zu kontrollieren, was der BND da tut, mit vielen tausend Mitarbeitern, offiziellen und solchen, die man als Zuträger im Ausland hat. Das ist ausgesprochen schwierig und ganz egal, wie man diese Arbeit neu strukturiert oder wie man die ganzen Regeln neu fasst, wird es immer ein Problem sein für relativ wenige Bundestagsabgeordnete in den entsprechenden Aufsichtsbehörden, wie sie das eigentlich ganz quantitativ rein mengenmäßig schaffen wollen.
Ja, weil sie dann theoretisch natürlich auch Dinge, die der BND macht, blockieren können.
Weil, naja, das ist ja erstmal die Frage, wie kontrollieren Sie eigentlich richtig? Das ist ja im Augenblick schon immer eine große Forderung derjenigen Bundestagsabgeordneten, die kontrollieren, dass die dann auch sagen, naja, wir müssen ja erstmal wissen, wonach wir fragen sollen. Häufig wissen wir ja gar nicht, wonach wir fragen sollen. Wenn es jetzt dazu kommt, dass gewisse Dinge genehmigungspflichtig wären, dann muss man sich ja ehrlich gesagt auch fragen, wie schätzt man eigentlich als Gesellschaft den Bundesnachrichtendienst ein? Warum tun wir uns eigentlich so schwer in Deutschland zu sagen, das ist eine Behörde, die wir so aufgestellt haben, auch als Gesellschaft so aufgestellt haben, dass man die einfach arbeiten lassen kann und dass man ihr nicht ständig auf die Finger gucken muss. Es kommt mir manchmal so vor, also wenn der BND von manchen so angesehen wird wie so eine Art Höllenhund an der Kette und man muss die Kette immer ganz straff halten und ja gucken, dass man diese Behörde unter Kontrolle hält. Und eigentlich müsste es ja von der ganzen Struktur anders sein. Eigentlich müsste es ja so sein, wie in anderen europäischen Staaten, in Frankreich, in Großbritannien, käme niemand auf die Idee zu sagen, oh Gott, wir müssen unseren Geheimdienst ganz streng kontrollieren, sondern man ist stolz darauf und sagt, In Frankreich zum Beispiel, wir sind der Meinung, unser Geheimdienst muss auch dafür sorgen, dass französische Unternehmen die entsprechenden Informationen haben, um im Wettbewerb richtig teilzunehmen.
Wollte ich gerade nämlich fragen. Also in den anderen Ländern, da scheint man diese Kontrolle gar nicht zu machen, so wie sie in Deutschland jetzt quasi vorgesehen ist.
Jedenfalls lange nicht so extrem und lange nicht so mit diesem großen Bedenken, die es in Deutschland gibt. Und die sind natürlich aus der Geschichte Deutschlands erklärlich. Und es ist sicher auch richtig, in einer Demokratie auch zu sagen, gerade wenn man einem Nachrichtendienst mehr Dinge erlaubt, als das sonst möglich ist, zum Beispiel Telefonüberwachung im Ausland oder auch Personen observieren, solche Dinge, dass das dann auch kontrolliert wird. Dagegen will ich gar nicht reden. Ich will nur sagen, das Selbstverständnis ist ein ganz anderes. Sehen wir an ganz simplen Beispielen, wenn wir uns mal überlegen, James Bond, den kennt jeder von uns und da weiß aber auch jeder, dass der britische Geheimdienst, dass eigentlich das gesamte britische Volk in der Logik dieser Filme total stolz ist auf das, was dieser großartige Typ macht. Mhm. Die Vorstellung, dass wir beim BND jemand hätten, für den dann auch noch die schönen Damen dieser Welt schwärmen und sagen, Mann, was für ein toller Hecht. Das ist eine total absurde Vorstellung. Das können wir uns in Deutschland so eigentlich gar nicht denken und ich glaube, daran sieht man schon,
so ein bisschen raus, Holger, dass wir uns ein Beispiel an James Bond nehmen sollen?
Nein, dass wir vielleicht ein bisschen entspannter damit umgehen sollten, wenn wir einen Bundesnachrichtendienst haben, von dem wir als Gesellschaft glauben, den kann man so arbeiten lassen. Und wenn wir glauben, dass das nicht so ist und wir glauben, dass es Defizite ist, gibt dort, dann müsste man an die Führung rangehen und dann müsste man entsprechend gucken, wie man diese Behörde so in den Griff kriegt, dass man ihr vertrauen kann.
Also ich höre da ein bisschen raus, Holger, bei dir. Du siehst das Ganze durchaus kritisch, auch dieses Vorhaben, dass die Politik jetzt da vermehrt einmischt, damit die Politik am Ende vielleicht auch nur sagen kann, Mensch, jetzt haben wir alles wieder unter Kontrolle.
Das definitiv so, beziehungsweise dass man einfach wirklich das Verhältnis klären muss. Was wollen wir mit diesem Nachrichtendienst? Was erlauben wir ihm? Wie soll er laufen? Und dann muss er ehrlich gesagt nach meinem Eindruck auch so laufen, dass man sagt, wie das auch bei anderen Behörden ja ist, grundsätzlich kann man diesen Dienst so arbeiten lassen. Natürlich hat es in der Vergangenheit da schwere Punkte gegeben, wie eben NSA, wie sehr hat man da geholfen, das muss aufgeklärt werden, aber prinzipiell zu sagen, einige wenige Bundestagsabgeordnete können so einen Massenapparat letztlich richtig leiten oder kontrollieren, das halte ich dann doch eher, ja, für Wunschdenken.
Der BND soll in Zukunft mehr parlamentarische Aufsicht bekommen, immer dann, also wenn das Gesetz auch der Überwachung für Deutsche erlaubt ist, dann erlaubt man das Ganze auch für Menschen aus dem Ausland. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Holger Schmidt. Schönen Abend noch.
Bitte.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Die Radio Wissen in der Redaktionskonferenz. Jetzt hat gerade ARD-Geheimdienst- und Terrorismusexperte Holger Schmidt, ja, wollen wir mal so sagen, nicht ganz so ein schönes Image des BND dargestellt. Ob man da bei diesem Geheimdienst wirklich mal arbeiten möchte oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Hat so eine kleine Parallele gemacht zu James Bond natürlich, dass dieser Mensch natürlich vom ganzen Land geliebt wird, ist natürlich Fiktion. Klar, können wir jetzt auch wieder sehen im Kino. Am 5. November kommt der neue James-Bond-Film bei uns in die Kinos, Spectre. Und dann, ja, vielleicht erwarten dann die Personalabteilung der Geheimdienste ja so ein bisschen mehr Posten, ein bisschen mehr Lebensläufe, ein bisschen mehr Anschreiben. Denn für den Geheimdienst arbeiten, dieser Mythos, der besteht, klingt jetzt erstmal wie ein Abenteuer. Klingt auch ein bisschen nach Ballerei und ein bisschen nach Prügelerei und ein bisschen nach Bondgirls. All das, wo Christian Schmidt aus der D-Radio Wissen Redaktion jetzt nicht immer Nein sagen würde. Christian, wie glamourös, du hast dir das angeschaut. Ist denn eigentlich der Job beim Geheimdienst?
Ich kann mal zusammenfassen. Also im Ausland vielleicht ja, sehr glamourös. In Deutschland eher nein. Nehmen wir mal an, wir wollen gerne beim Geheimdienst arbeiten, gucken uns vielleicht mal im Internet um. Da gibt es so kleine Recruitment-Videos bei YouTube, in denen die Geheimdienste neues Personal anwerben. Die CIA, die macht das, man hätte es kaum erwartet, mit Pathos.
I protect America.
I analyze mission critical information. We are.
We are. We are.
We are.
We are the CIA.
Geil, oder?
Oh yeah.
Will man sofort anfangen zu arbeiten da, aber es geht noch geiler. Der Mossad zum Beispiel, der israelische Geheimdienst, der dreht richtig den Swag auf.
Wenn ich mit meinem Kind spiele, bin ich wieder ein Kind. Meine Arbeit ist nicht
bedeutungslos 9-5.
לא ממש משחק ילדים. מעולם לא תיארתי לעצמי שזה מה שאני אעשה בחיים.
Also wenn du das Video anguckst, dann denkst du wirklich, du guckst dir einen Trailer von James Bond an oder mindestens sowas wie Alarm für Cobra 11. Du siehst Geheimagenten, die Drohnen fliegen, wilde Verfolgungsjagden, dann ein Typ, der abgefahren elektronische Gadgets bedient. Also der Mossad greift voll in die Klischeekiste. Und jetzt zum Vergleich, so wirbt der BND um neues Personal.
Hier zu arbeiten macht wahnsinnig viel Spaß. Sie haben absolute Ruhe zu lernen und ausgebildet zu werden. Aber dennoch sind Sie in etwa 20 bis 25 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Stadtmitte.
Moment, Christian, das ist auch wirklich unfair. Also wenn man nicht Englisch, wenn man nicht Englisch spricht und eine Sprache, die wir verstehen, dann kann es natürlich nicht so cool sein.
Ey, komm, die werben ernsthaft damit, dass man mit dem Bus von der Arbeitsstelle schnell in der Stadt ist. Super. Und das erklärt mir ein Typ im graumelierten Anzug und Krawatte. Das macht jetzt natürlich nicht den spannendsten Eindruck.
Nein, natürlich nicht. Aber es gibt sie ja, die Auslandseinsätze, natürlich beim BND, die immerhin so ein bisschen rankommen an das Bild von diesem glamourösen Agenten, oder?
Ja, aber auch da lust der BND ein bisschen ab im Vergleich zu CIA, Mossad, MI6 und wie sie alle heißen. Ich habe mit Professor Wolfgang Krieger gesprochen. Der ist Historiker und kennt sich mit Geheimdiensten aus.
Der große Unterschied zu den anderen Diensten ist, dass der Bundesnachrichtendienst keine paramilitärische Eingreiftruppe hat, was die anderen also durchaus haben. Das heißt also, bewaffnete Geheimmissionen und Einsätze gibt es beim Bundesnachrichtendienst nicht. Der Bundesnachrichtendienst konzentriert sich ganz auf das Sammeln von Informationen.
Was auch wichtig ist. Nehmen wir mal an, wir lassen uns jetzt nicht von dem allen so abschrecken und gehen nicht. Was muss ich denn eigentlich mitbringen und wie kann ich mich bewerben?
Also du musst eine gewisse Begeisterung für den öffentlichen Dienst mitbringen, weil das ist es letzten Endes mit Berufslaufbahn über mittleren Dienst bis höheren Dienst. So ist dann übrigens auch die Bezahlung, also so grob um die 3.000 bis 6.000 Euro brutto im Monat. Und du solltest Bock auf Schreibtischarbeit haben und viel Akten wälzen können, weil selbst wenn du mal einen spannenden Undercover-Auftrag kriegst, jeder muss früher oder später immer wieder an den Schreibtisch zurück, sagt Professor Krieger. Und wer das dann will, der muss eine Bewerbung schreiben. Ganz normal, ist leider ziemlich selten geworden, dass man von einem Typen mit schwarzem Mantel auf der Parkbank angesprochen wird.
Diese Art von Rekrutierung hat es tatsächlich früher gegeben, weil die Dienste nicht sozusagen in den normalen Arbeitsmarkt gehen wollten und sich nicht öffentlich darstellen wollten. Das ist aber längst vorbei. Heute bewirbt man sich mit den üblichen Unterlagen und dann wird man zum Bewerbungsgespräch wird man eingeladen. Also die Rekrutierung, das will ich sagen, ist heute offen.
Also ganz klassisch dann auch wieder in diesem Fall, so wie man sich theoretisch auch bei der Sparkasse bewerben würde, oder?
Ja, genau. Und das gilt auch für das polizeiliche Führungszeugnis. Also nichts da, dass ehemalige Drogendealer beim BND arbeiten und die Seiten wechseln. Öffentlicher Dienst, da musst du eine weiße Weste haben. Ex-Kriminelle dürfen höchstens noch als V-Leute arbeiten. Die werden dann vielleicht doch mal auf der Punkbank angesprochen.
Klingt jetzt alles so reizvoll, wie es ist. Muss man sich selbst natürlich entscheiden. Wie sieht es mit anderen aus? Sowas wie CIA, Mossad oder MI6, oder James Bond Vorbild?
Die sind Vorbild, aber du kannst dich da nicht bewerben. Das geht nicht, sagt Professor Krieger. Es ist zumindest nicht legal. Das ist Spionage. Also du darfst als Deutscher nicht bei den Coolen arbeiten. Da kommt man vor Gericht.
Also dann doch der BND. Arbeiten für den Geheimdienst scheint weniger glamourös als bisher gedacht. Naja, vielleicht ändert sich es ja noch in dieser Sendung. Vielleicht denken wir ja plötzlich am Schluss alle, jawohl, BND, ich bin dabei.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Bundesnachrichtendienst, unser Geheimdienst, einer der drei, ist übrigens in allen Ländern auch da tätig, wo die deutsche Bundeswehr operiert. Jetzt haben wir gerade als Laie ja darüber gesprochen, wie man an diese Jobs im Geheimdienst rankommt, klassisch bewerben. Aber wie ist die Arbeit eigentlich da wirklich? Als Agent, als Spion? Wir haben uns jemand eingeladen, der von 1998 bis 2008 beim Verfassungsschutz oder wie er sagt, Inlandsgeheimdienst gearbeitet hat. Mit Lederjacke, schwarzem T-Shirt und Rollkoffer ist er hergekommen. Hallo Leo Martin.
Grüß dich, hallo.
Jetzt hat man ja so, bedingt durch Filme natürlich auch, wie James Bond oder Mission Impossible, so eine Vorstellung von Agenten, von Spionen, so müssen sie aussehen. Wenn ich bei Google Geheimdienst eingebe, dann in der Bildersuche ist das erste Bild jemand in einem Trenchcoat mit Hut. War das damals auch deine Arbeitsuniform?
Wenn wir Geheimdienst hören, da haben wir sofort immer große Bilder im Kopf, immer dieselben. Das ist Hollywood, James Bond, das sind schnelle Autos, sexy Frauen, wilde Explosionen, Verfolgungsjagden und Faustkämpfe. Aber Geheimdienstarbeit in der Realität hier bei uns ist ganz was anderes. Das ist eine Zusammenarbeit von Experten. Man arbeitet in Teams, sammelt kleine Informationspuzzleteile zusammen, um am Ende das ganze große Bild zu haben. Und der Agent, der ist kein visuelles Thema. Es gibt da keine Bilderwelt, die ihn ausdrückt. Und der Trenchcoat und der Schlapphut, das ist natürlich auch Klischee. Bei uns ging es ja darum, nicht aufzufallen und sich nicht mit einer Uniform hier präsentieren. So.
Aber hast du nicht auch so ein bisschen diese Vorstellung gehabt, oh, das ist eine wahnsinnig spannende Arbeit und vielleicht hast du es dir ja auch so blumig vorgestellt mit schnellen Autos und mit geheimen Missionen, als du damals angefangen hast, oder hast du das gar nicht gehabt?
Die schnellen Autos haben wir ja Gott sei Dank. Ich wollte nie zum Geheimdienst. Und damals, als ich dazu kam, war es auch tatsächlich so, der eiserne Vorhang existierte noch in den Köpfen der Menschen auf jeden Fall. Und man hat sich bei den Geheimdiensten vor Infiltration geschützt. Das heißt, sich bei einem Geheimdienst zu bewerben, war der direkte Weg ins Aus. Und bei mir war es so, ich habe eine Polizeiausbildung gemacht und habe die ziemlich gut abgeschlossen, war der Beste von fast 400 Kollegen. Und wenn du vorne draufstehst auf so einer Liste, dann landet die im Ministerium und die machen dir einen Vorschlag, wo sie dich sehen. Mhm. Und mich wollten sie beim Inlandsgeheimdienst in eine Observationsgruppe stecken. Sage ich, nee Leute, geht nicht. Ja. Ich habe ein aktives Vereinsleben gehabt. Ich habe 4-mal die Woche geturnt. Ja. Und zu observieren heißt, am Fall zu sein, wenn der Fall stattfindet.
Undercover, da ist
dein Leben
also
nicht mehr planbar, genau. Und dann habe ich erstmal abgesagt tatsächlich.
Und dann?
Ja, dann kam am nächsten Tag der nächste Anruf, kommt auch nochmal rein, ist nichts fürs Telefon. Und dann haben sie mir hinter verschlossenen Türen einen Job angeboten in der Fallführung, Auswertung, Analyse. Ich durfte lernen, neben einem Urgestein der Auswertung, so ein alter Hase mit allen Wassern gewaschen, klang attraktiv. Dann haben sie mir noch ein Studium angeboten, Kriminalwissenschaft nach sehr kurzer Zeit. Und da war eigentlich mein allererster Gedanke nur, ja, das nimmst du jetzt erstmal mit.
Aber warte mal, das hört sich jetzt ja schon wahnsinnig bürokratisch an. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja, du bist ja Beamter dann auch gewesen in dieser Zeit. Die Arbeit jetzt erstmal nicht so spannend, oder?
Naja, ein Geheimdienst ist eine Behörde, ist tatsächlich auch eine Verwaltungsbehörde, aber eine sehr operative. Das grenzt in Teilbereichen an die Polizeiarbeit. In manchen Bereichen geht es sogar darüber hinaus.
Dein Tagesablauf, was hast du damals gemacht? Was waren so Fälle? Ich weiß nicht, inwieweit du drüber sprechen darfst, aber wir versuchen es mal.
Also in meiner operativen Phase, da war es mein Hauptjob, V-Leute aus dem Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Und das heißt, einen wildfremden Typen, der im kriminellen Milieu lebt, der auch davon abhängt oder dessen wirtschaftliche Existenzgrundlage vielleicht sogar zu 100% darin besteht, trotzdem dazu zu bringen, mit uns zu kooperieren und zwar langfristig. Das heißt nicht, dass wir Informationen aus Menschen rausgepresst haben, um dann Zugriffsmaßnahmen zu starten, sondern mein Job war es, ständig am Puls der Zeit zu sein, immer zu wissen, wer wo was mit wem für Geschäfte macht. Und da konnte ich nur erfolgreich sein, wenn es mir gelang, den richtigen Mann langfristig an der richtigen Stelle zu positionieren.
Und dann bist du hingegangen, hast auf die Schulter getippt und hast gesagt, hallo, ich bin von der anderen Seite? Oder wie hast du es genau gemacht?
Ja, so ähnlich ist es dann tatsächlich. Also der Bereich Analyse und Auswertung hat einen flächendeckenden Überblick über die Beobachtungsbereiche. Bei mir waren das GUS-Staaten, Russland, Ostblock im weitesten Sinn. Und da fallen sehr schnell die Figuren auf die Mitläufer am Rand. Ja, das sind die,
obwohl du beim Inlandsgeheimdienst bist?
Organisierte Kriminalität macht ja an Landesgrenzen nicht halt. Man arbeitet global, international. Das sind komplexe Strukturen und Netzwerke.
Und da ist dann nicht der BND zuständig?
Das sind BND und Inlandsgeheimdienst zuständig. Je nach Territorium. Wir arbeiten da eng zusammen. Da sind wir auch mal im Ausland, die auch mal im Inland tätig.
Wie gefährlich war die Arbeit für dich?
Also ich habe ja bei einem Geheimdienst gearbeitet in einem westlichen Land zu Friedenszeiten. Das heißt, da ist immer ein sehr hoher Anspruch gewesen an die operative Sicherheit und zwar nicht nur für mich als eingesetzten Operateur, sondern auch für unsere V-Leute, sogar erst recht für unsere V-Leute und auch für den Rest der Bevölkerung. Das ist anders als beispielsweise bei einem Mossad, der nur den Krieg kennt und wo hinter der Linie gearbeitet wird. Also Himmelfahrtskommandos, die gab es bei uns nicht.
Derer, die wissen, die Redaktionskonferenz ist hier. Leo Martin war 10 Jahre beim Verfassungsschutz, also der Behörde, die sich um unsere Sicherheit hier im Inland kümmert. Sein Hauptaufgabengebiet, hauptsächlich Kontakt zu V-Männern halten. 2008 ist er ausgestiegen, darüber müssen wir reden. Vorab aber nochmal die Frage, Leo, gab es denn irgendwie Momente, in denen es für dich richtig gefährlich geworden ist?
So Momente, die gab es zigfach. Eine Morddrohung, da musste man jedes Quartal mal damit rechnen. Und eine Situation zum Beispiel, ich habe immer Autotreffs gemacht. Das heißt, ich habe meine Jungs aus ihrem Alltag gezogen, habe sie in mein Auto gesetzt.
Deine Jungs sind?
Die V-Leute, meine Informanten. Wir sind dann 30, 40 Kilometer in irgendeine Richtung gefahren, an einen Ort, von dem ich davon ausgehen konnte. Da ist niemand, der dich kennt, der mich kennt. Auf der Fahrt schon mal, ja, Persönliches, Privates, ihn sich warm reden lassen. Und vor Ort gab es dann das sogenannte Abschöpfgespräch. Da habe ich mir die Informationen geholt, die für mich, für meine Fallarbeit wichtig waren. Und einer dieser V-Leute sitzt auf einem Stapel Holzbretter neben mir an einem Waldrand und beginnt das Gespräch mit: Leo, weißt du, warum ich heute nicht rasiert bin? Mhm. Und ich sage, nee, keine Ahnung, hast verpennt. Und er fand das überhaupt nicht witzig, sein Gesicht fror ein, er versteinerte. Er sagt, nein, weil ich mich heute Morgen im Spiegel nicht ansehen konnte. Ich habe es nicht ertragen, sagte er. Und als ich danach gehört habe, erzählte mir folgende Geschichte. In der Woche zuvor hatte er über einen Dima berichtet. Dima ist die Kurzform für Dimitri, ist auch Teil der Organisation, war früher einer seiner besten Freunde. Und über den hat er in der Vergangenheit auch schon öfter berichtet und nie war es ein Problem. Aber jetzt hier und heute hat ihn das schlechte Gewissen geplagt. Man nennt es Verräterkomplex. Egal wie etabliert so eine Beziehung zwischen V-Mann und V-Mann-Führer ist, intervallmäßig fallen die in ihren Verräterkomplex zurück. Und es ist eine emotionale, absolute Ausnahmesituation. Und
was hast du denn dann gemacht? Hast du ihn wieder zurückbekommen?
Ja, mein Problem ist hier, wenn ich hier falsch reagiere, dann springt er mir entweder ab, taucht unter im Milieu auf Nimmerwiedersehen. Ja,
ja, oder verrät dich. Aber beziehungsweise dann verrät er sich selbst. Ja.
Und der wahrscheinlichste Fall ist aber, dass ich sehr viel Energie, sehr viel Zeit, sehr viel Aufmerksamkeit in ihn investieren muss, dass ich ihn irgendwann sehr viel später wieder auf diesem Informationslevel habe, auf dem ich ihn ja brauche.
Was heißt das, du redest mit ihm einfach eingänglich? Oder?
Also wir sind trainiert worden, in Extremsituationen angemessen auf Menschen zu reagieren. Das heißt, professionelle Menschenkenntnis war immer ein Thema. Wir sind ausgebildet und trainiert in einem Persönlichkeitstypisierungssystem. Und bei diesem V-Mann konkret war es, er war ein Kontaktertyp. Das heißt, er braucht Zuwendung, Aufmerksamkeit und Bestätigung in diesem Moment. Und das ist das, was ihm gegeben habe. Hätte ich einen etwas analytischeren Typen vor mir sitzen gehabt, dann wäre es in dem Fall eher die Argumentation gewesen, wie unsere Quellenschutzmaßnahmen aufgebaut sind, warum das Umfeld, in dem er lebt, niemals Rückschlüsse auf ihn ziehen kann.
Und es hat dann geklappt. Das ist alles gut ausgegangen für ihn und für dich.
Das hat funktioniert, ja, aber es war eine brenzlige Situation. Ja, der Spruch, den er mir da reingedrückt hat, ging weiter. Du kennst meinen Bruder, du weißt, der hat eine Knarre. Wir wissen, wo du wohnst, da schluckst du erstmal. Ja, bist mit der Aufmerksamkeit bei dir, überlegst dir, okay, operative Panik, kann er es wirklich wissen oder blöfft er gerade? Und das ist immer der größte Fehler und die Strategie ist dann immer, sobald ich das entdecke, Aufmerksamkeit sofort wieder zum Gegenüber zu bringen und in ihn hineinzuhören, aus ihm herauszukitzeln, wo ist das Problem nämlich eigentlich wirklich?
Also man muss, wenn man sich für diesen Job interessiert, schon eine wahnsinnige Menschenkenntnis mitbringen. Die lernt man aber auch, hast du da gerade gesagt, man lernt da Methoden, die man dann anwenden kann. Ich frage mich gerade noch bei dieser V-Mann-Geschichte, was hat denn eigentlich der Informant davon, von diesem Treffen? Also warum macht er denn mit?
Ja, das ist eine Gemengelage aus verschiedenen Motiven und da gibt es kein richtig und kein falsch und keine Musterlösung. Aha. Wenn ich einen Informanten angesprochen habe, dann bin ich da meistens unter falscher Flagge angesegelt, das heißt mit einer Legende, bin in seinem Umfeld aufgetaucht. Er hat mich als Typen erstmal greifen und kennen und in den meisten Fällen dann auch schätzen gelernt. Ja, da geht es immer um emotionale Attraktivität und Anziehungskraft. Und dann kommen irgendwann die Karten auf den Tisch. Hey, es ist kein Zufall, dass wir uns hier begegnet sind ständig. Es ist kein Zufall, dass ich heute hier bin. Ich arbeite für den Geheimdienst. Wir wollen, dass du für uns arbeitest.
Hast du dann sowas wie Rauchen und Trinken, was du vielleicht im normalen Leben nicht machst, extra dafür gemacht, um anzukommen?
Also Rauchen und Trinken war schon mit dabei, aber das passiert mir auch im normalen Leben mal. Rauche nur, wenn ich zu viel getrunken habe. Es geht immer darum, authentisch zu sein. Bist du nicht stimmig, gehen beim Gegenüber sofort die Alarmglocken an und dann bist du raus, bevor es losgeht. Mhm.
Und der, genau, hat dann im Endeffekt mit dir irgendwie einen Verbündeten gefunden und dann sagst du plötzlich...
Nein, erstmal haue ich natürlich Insiderwissen aufs Tablett. Wissen, von dem er bis zu der Sekunde dachte, es ist privat. Hey, ich weiß, was ich in deiner Lagerhalle finde, im Bereich E4, zweiter Palettenstapel, dritte von rechts. Das ist ein Schockmoment, der hat sich gewaschen und den löse ich aber sofort wieder auf. Hey, aber es interessiert mich gar nicht. Ich habe ein anderes Ziel und du wärst der perfekte Mann dafür.
Aha.
Also es ist eine Mixtur aus Druck über Insiderwissen, das ich nie für eine Erpressung nutze. Ich würde nie im Leben sagen, hey, wenn du nicht mitmachst, dann mache ich dich und deine Bude Platz. Und ich sage, hey, interessiert mich gar nicht. Ich habe ein anderes Ziel und du wärst der perfekte Mann. Also ich highlighte sein Ego in der nächsten Sekunde.
Ja, und du musst ja aber auch Schiss haben, dass er dir erstmal eine reinhaut.
Solche Treffen, die finden immer unter sozialer Kontrolle statt. Das heißt, ich bin draußen als Agent die One-Man-Show. Da tauche ich nicht zu zweit auf, auch nicht mit einem Team. Aber solche Gespräche, die werden nicht an einem Waldrand neben einem Holzstapel geführt, sondern irgendwo auf einem belebten Platz mit einigem Abstand zu Leuten, aber doch in guter Sicht von allen.
Jetzt bist du, Leo, 2008 ausgestiegen. Kann man da so einfach sagen, so, das war's, Inlandsgeheimdienst. Ab jetzt ist es nicht mehr oder bekommt man da irgendwie so wie bei Man in Black einen Stift vorgehalten, der einmal blitzt und dann ist alles gelöscht?
Also falls ich geblitzdingst worden sein sollte, dann hätte ich es bereits vergessen. Nein, das ist eine Sache von heute auf morgen gewesen in meinem Fall. Du hast als Agent nicht mal einen Arbeitsvertrag. Du arbeitest aufgrund einer gesetzlichen Regelung. Das heißt, ich hatte nicht mal eine Kündigungsfrist. Was du deinem Auftraggeber ermöglichen musst, ist, dass du deine Fälle übergibst, deine Aufgaben abschließt. Und bei mir war das am Ende eines größeren Projektes. Und ich habe gesagt, das war Mittwoch, Donnerstag war Feiertag. Bitte mach die Papiere klar.
Freitag. Weil das Projekt nicht so gut lief oder was war los?
Nein, Das hat eine Handvoll Gründe. Ich war in einer Organisationseinheit mit 600 Mitarbeitern immer einer von den Sichtbarsten. Ja, wenn du diese gute Note in der Ausbildung hast, dein Studium auch noch vorne mit dabei abschließt, immer herausragende Projekte machen darfst. Ich war Teil eines FF-Programms, nennt man das, Fördern und Fordern. Ja, einer, der die Karriereleiter hochgeschoben wurde. Und deine Aufgaben verändern sich in dieser Zeit. Ja? Also irgendwann bist du nicht mehr Operateur, Kriminalist, Nachrichtendienstler, arbeitest nicht mehr am Fall, sondern auf einmal bist du genau dieser Verwaltungshengst, der du nie werden wolltest. Bist in Führungsaufgaben, hängst unterm Staatssekretär. Auf einmal geht es eher um Themen wie Machterhalt, alle Angst gesteuert. Und da habe ich die Laune verloren und für mich gesagt, es soll machen, wer will, ich mache das nicht mehr.
Leo Martin, über 10 Jahre beim Geheimdienst. 2011 hat er ein Buch darüber geschrieben, über seine Arbeit. Das heißt, Ich krieg dich. Als es rauskam, hat er auf einer Lesereise mir heute Mittag auch erzählt, als wir das Interview aufgezeichnet haben. Da saßen im Publikum immer 2 Männer, von denen er wusste, aha, der Verfassungsschutz, der hört also auch wieder mit. Die haben ihn da noch ein bisschen kontrolliert, aber eigentlich ging der Ausstieg für ihn ganz gut. Er hat seine Akten einfach am nächsten Tag abgeholt und raus war er. Wir schauen uns gleich noch hier in der Redaktionskonferenz ein anderes Ausstiegsmodell an.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Geheimdienste sind heute unser Thema in der Redaktionskonferenz, zum einen auch, weil der BND in Zukunft stärker unter parlamentarischer Aufsicht stehen soll. Leo Martin, der mal beim Verfassungsschutz gearbeitet hat, den wir gerade gehört haben, der wollte raus aus seinem Job. Das ging ganz einfach bei ihm. Am nächsten Tag hat er nicht mehr beim Geheimdienst gearbeitet. Das wollen wir uns an dieser Stelle mal anschauen, wie wir, wenn wir im Job selbst sind, wieder rauskommen. Für andere lief es nämlich nicht so einfach wie für Leo Martin, für Edward Snowden zum Beispiel. Und für solche Fälle gibt es seit kurzem eine neue Kampagne. Intel Exit heißt die und darüber sprechen wir mit Anna Kohn aus der D-Radio Wissen Redaktion. Für wen genau ist die Kampagne gedacht?
Also die richtet sich an Mitarbeiter vom BND, vom britischen GCHQ und an Mitarbeiter von der NSA, die gemerkt haben, dass da vielleicht ein bisschen was schiefläuft bei ihren Arbeitgebern und die jetzt Gewissensbisse haben und aussteigen wollen. Zum Beispiel so Leute wie der Whistleblower Thomas Drake, der hat bei der NSA gearbeitet und der hat seine Vorgesetzten irgendwann damit konfrontiert, dass das alles ziemlich zweifelhaft abläuft. Und im Werbevideo für Intel Exit erzählt Drake jetzt:
Ich war gefährlich, weil ich hinterfragt habe, warum unsere Vorgesetzten nichts dagegen machten. Und das war der Moment der Wahrheit für mich. Was macht man dann mit seinem Leben? Wie kann man von vorne anfangen?
Genau, und Drake wurde dann auch als Spion angeklagt in den USA, also für den ist der Ausstieg nicht so glatt abgelaufen.
Was können die von Intel Exit denn den Leuten anbieten, die raus wollen?
Also die wollen jetzt nicht, dass alle zu Whistleblowern werden, ne? So wie Drake oder Snowden, aber zum Beispiel wollen die Mitarbeiter bei der Kündigung unterstützen. Dafür kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt also aussteigen möchtest aus dem Geheimdienst, auf deren Homepage 5 Fragen beantworten. Zum Beispiel, ob du dich wegen deines Jobs einsam fühlst oder warum du denkst, dass Massenüberwachung schlecht ist und so weiter. Und am Ende generiert dir diese Seite direkt dein persönliches Kündigungsschreiben als PDF. Kannst du direkt ausdrucken.
Schön.
Und auf der Homepage gibt es außerdem noch hilfreiche Tipps. Zum Beispiel, das Kuchenbacken am Ende für die Kollegen kommt immer gut an. Kannst du immer gut machen. Und Intel Exit bittet dir auch an, dich anonym zu beraten. Und das hätte zum Beispiel so jemanden wie den ehemaligen Stasi-Mitarbeiter Walter Eichner gefreut. Der sagt im Werbevideo für Intel Exit nämlich:
Ich hatte damals keine Hilfe. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um zu erkennen, wofür ich bei der Staatssicherheit verantwortlich gewesen bin.
Genau, und damit die Kampagne eben auch bei so Leuten wie Eichner ankommt, haben die Leute von Intel Exit Plakate rund um die Hauptquartiere von den Geheimdiensten aufgestellt und sie haben auch Flyer verteilt.
Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das eigentlich für eine Aktion, Anna Kohn, jetzt können wir sagen, dahinter steckt das Peng Collective, das ist eine Gruppe von Künstlern aus Berlin.
Genau.
D-Radio Wissen.